Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Wie soll es bei uns weitergehen mit gentechnisch veränderten Pflanzen, wenn das befristete Anbauverbot endet? Ganz langsam nur, empfiehlt die Ethikkommission, und sehr, sehr vorsichtig. Wir berichten und diskutieren im Tagesgespräch. Streik in Italien. Drei große Gewerkschaften organisieren Proteste gegen das Sparprogramm der neuen Regierung. Senderwechsel. Radio 24 wird an die Badener Tagblatt Holding verkauft, Capital FM aus Bern an die Zürichsee-Medien. Und in einer Reportage aus Ägypten, harte Zeiten für die Menschen in Luxor, wenn die Touristen und ihr Geld ausbleiben. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Fuchs.
Experten des Bundes raten zur Vorsicht im Umgang mit Gentech-Pflanzen. Die Risiken seien weiterhin unklar, heißt es in einem Bericht der zuständigen Ethikkommission. Für eine angemessene Risikobeurteilung fehlten die nötigen Daten. In 2 Jahren läuft der Aufschub für den kommerziellen Anbau von Gentech-Pflanzen ab. Wird er nicht verlängert, können Schweizer Bauern danach gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen. Der SVP-Politiker Peter Föhn kann als neuer Schweizer Ständerat bestätigt werden. Das Bundesgericht ist auf eine Beschwerde der Kantonalpartei der Grünen gegen Föhns Wahl nicht eingetreten, wie Recherchen des Regionaljournals Zentralschweiz zeigen. Am Mittwoch soll der Schweizer Kantonsrat den neuen Ständevertreter wie vorgesehen bestätigen. Der neue Fahrplan hat sich am Morgen auch im Pendlerverkehr bewährt. Die SBB meldet einen problemlosen Start in der Arbeitswoche. Eine erste Bilanz zum neuen Bussenregime wird die SBB im Verlauf der Woche ziehen. In Italien hat ein Streik begonnen, der sich gegen das geplante milliardenschwere Sparpaket der Regierung Monti richtet. Aufgerufen zum 3-stündigen Streik hatten die 3 grössten Gewerkschaften. Außerdem sollen in mehreren Städten Demonstrationen stattfinden. Die Regierung will rund 24 Milliarden Euro sparen. Die Gewerkschaften sind vor allem nicht einverstanden mit einem höheren Renteneintrittsalter und mit der Wiedereinführung einer Immobiliensteuer. Italien hat nach Griechenland am meisten Schulden in der Eurozone, gemessen an der Wirtschaftsleistung. In Spanien will die neue konservative Regierungspartei keine Steuererhöhungen. Sonst komme die Wirtschaft zum Stillstand. Spanien muss nächstes Jahr 20 Milliarden Euro einsparen, um das Defizit von heute 6,5 auf 4,4% zu senken. Wegen der Krise in Griechenland sollen Kinder aus armen Familien Gutscheine für Mittagessen in der Schule erhalten. Das Bildungsministerium bestätigte entsprechende Berichte. In den vergangenen Tagen hatten griechische Medien über mehrere Fälle von Kindern berichtet, die wegen mangelhafter Ernährung während des Unterrichts in Ohnmacht gefallen seien. Vor den Geldautomaten in Lettland bilden sich seit gestern Abend lange Schlangen. Die Leute fürchten um ihr Erspartes und heben so viel Geld wie nur möglich ab. Grund sind Gerüchte über finanzielle Probleme der größten Bank des Landes. Es handelt sich um die schwedische Swedbank, die zu den größten Banken in Nordeuropa und im Baltikum gehört. Die Swedbank sowie der lettische Wirtschaftsminister wiesen die Gerüchte als falsch zurück. Die schwedische Bank sei stabil. Heute bekommen gleich 2 große Privatradios in der Schweiz neue Besitzer. Radio 24 und das Berner Capital FM. Radio 24 gehörte bisher der Zürcher Tamedia. Sie hat den Sender der Badener Tagblatt Holding, der Verlegerfamilie Wanner, verkauft. Die beiden Seiten wollen nichts über den Verkaufspreis sagen. Was dagegen bekannt wurde, Radio 24 soll als eigenständiger Sender weiter existieren und alle Angestellten werden weiter beschäftigt. In Bern ist neu die Zürichsee Medien AG Besitzerin von Capital FM. Bisher war es die Espas Media. Auch hier heißt es, der Sender solle eigenständig bleiben und auch hier werden alle Angestellten weiter beschäftigt. Beide Übernahmen müssen noch von der zuständigen Bundesbehörde in Bern bewilligt werden. Der Zürcher Fußballclub GC bestraft unbelehrbare Fans, weil einige von ihnen gestern beim Spiel in Lausanne Brandfackeln zündeten. Bleibt die GC-Fankurve beim ersten Heimspiel im Letzigrund nach der Winterpause geschlossen. Bei der Stadt Zürich, der Vermieterin des Stadions Letzigrund, begrüßt man den Entscheid von GC-Präsident Roland Leutwiler. Die Schweizer Fußball-Super League meldet übrigens für die erste Saisonhälfte einen Zuschauerrekord. 12.400 Personen besuchten im Schnitt die Spiele. Das Bundesstrafgericht hat die Freiheitsstrafe für einen Heroin-Grosshändler um ein Jahr erhöht auf 16 Jahre. Der Kosovare wurde des Handels mit 300 Kilogramm Heroin für schuldig befunden. Das Strafgericht musste sein Urteil vom vergangenen Jahr überprüfen, auf Anweisung des Bundesgerichts. Die Strafe wurde nun erhöht, weil ein weiterer Heroinhandel ans Tageslicht kam.
12.36 Uhr. In detaillierteren Berichten, Gesprächen, Reportagen geht's heute Mittag um die diffizile Frage, wie es die Schweiz mit Gentech-Kulturen halten soll, um erste Reaktionen der Finanzmärkte nach dem EU-Gipfel zur Schuldenkrise und um neue Besitzverhältnisse beim ältesten Privatradio der Schweiz. In Ägypten bleiben die Feriengäste aus. In Zentren wie Luxor verlieren viele Menschen ihre Existenz. In Basel ist per Mausklick zu checken, ob das eigene Dach solarstromtauglich ist. Und im Kongo will Joseph Kabila die Präsidentenwahl gewonnen haben, sein Hauptrivale auch. Die Hauptstadt ist in Angst. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.800 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,33 gehandelt, der Dollar zu 92,97. Das Wetter. Am Nachmittag ist es meist bewölkt und zeitweise fällt Regen. Gegen Abend gibt es einige Schneeschauer bis auf etwa 600 Meter. In Juranähe zeigt sich gegen Abend ab und zu die Sonne. Es ist windig bei 4 bis 8 Grad. Morgen Dienstag scheint im Süden und Osten zeitweise die Sonne. Sonst ziehen rasch neue Wolken auf, die am Nachmittag Regen und oberhalb von 12 bis 1700 Metern Schnee bringen. Am Mittwoch geht es wechselhaft und windig weiter, dazu ist es 7 bis 11 Grad mild. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Lutterbach und Kirchberg Stau wegen eines Unfalls.
Ja, auch in der Schweiz sollen Bauern in Zukunft Pflanzen anbauen dürfen, die gentechnisch verändert sind. Aber nur, wenn dadurch weder Menschen noch die Umwelt zu Schaden kommen. Um dieses Risiko auszuschließen, müsse die Wissenschaft sehr genaue Abklärungen treffen. Das sagt die Ethikkommission des Bundes und nimmt damit Rücksicht auf die kritische Einstellung vieler Schweizerinnen und Schweizer gegenüber gentechnisch veränderten Pflanzen. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Soja, das gegen Kälte resistent ist, oder Mais, der selber Gift gegen Schädlinge produziert. Gentechnisch veränderte Pflanzen versprechen viel Nutzen für Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion, bergen aber auch viele Risiken. Klaus-Peter Rippe, Präsident der Eidgenössischen Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich.
Man muss wissen, dass einfach eine gentechnisch veränderte Veränderung ist nicht so einfach, dass man an einer Schraube dreht und weiß sofort, was rauskommt, sondern es können eben auch andere Schrauben mitgedreht werden. Und da sind eben Risikopotenziale.
Das heißt, gentechnisch veränderte Pflanzen können unerwartete Auswirkungen auf die Umwelt haben.
Wenn ein unerwarteter Effekt eintritt, das heißt, die Pflanze sich nicht so entwickelt, wie man denkt, und was verändert sich dadurch? Und denkbar ist natürlich, dass dann bestimmte Insekten oder Kleintiere, die diese Pflanze essen, dann sterben werden und dadurch gewisse ökologische Folgenketten sich bilden.
Eine dieser Folgen für die Umwelt, ganze Arten könnten aussterben und damit wiederum könnte die Nahrungsgrundlage für weitere Arten wegfallen. Für die Ethikkommission, die den Bundesrat und die Behörden berät, ist es heute nicht möglich zu beurteilen, ob eine Gentech-Pflanze sicher oder nicht sicher ist. Für eine kommerzielle Freisetzung fehlen laut Kommission immer noch die nötigen Daten. In der Konsequenz heißt dies, es braucht mehr Forschung und eine umfassende Risikoanalyse, welche Schäden Gentech-Pflanzen bei Umwelt und Tieren verursachen könnten. Dies umso mehr, da Laborresultate nur bedingt auf die Umwelt übertragbar sind. Die Expertenkommission spricht sich nicht grundsätzlich gegen die Freisetzung von Gentech-Pflanzen aus. Die Experten empfehlen aber einen vorsichtigen Umgang, sprich ein langsames Vorgehen. Kommissionspräsident Klaus-Peter Rippe:
Da muss man einfach versuchen, dieses unvollständige Wissen schrittweise so weit einzuschränken, dass man langsam vorgeht, nicht zu schnell. Und unabhängig, ob es Fluch oder Segen sein wird, müssen wir uns langsam nähern.
Wichtig für die Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich ist zudem, dass die Konsumentinnen und Konsumenten frei wählen können, ob sie dereinst allenfalls Gentech-Mais oder Gentech-Soja essen wollen. Es bräuchte zum Beispiel eine entsprechende Deklaration auf Lebensmittelverpackungen. Mit den Forderungen der Expertenkommission des Bundes ist die Diskussion rund um gentechnisch veränderte Lebensmittel neu lanciert. Nächstes Jahr werden die Resultate eines nationalen Forschungsprogramms dazu auf dem Tisch liegen. Übernächstes Jahr, also 2013, läuft das Moratorium aus, das seit 6 Jahren die kommerzielle Freisetzung von Gentech-Pflanzen verbietet. Entweder wird das Moratorium von der Politik verlängert oder es wird in Zukunft möglich sein, gentechnisch veränderte Pflanzen auf dem freien Feld anzubauen.
Monika Zumbrunn zum Bericht der Ethikkommission, die den Bundesrat in Sachen Gentechnik in Pflanzen berät. Der Präsident dieser Kommission, Klaus-Peter Rippe, ist Gast im Tagesgespräch um 1. Die europäischen Börsen haben am Morgen nervös eröffnet, trotz der Beschlüsse am EU-Gipfel von Ende letzter Woche, die den Euro retten sollen. Woher kommt dieses Misstrauen der Anleger? Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer ist der Frage nachgegangen.
Auch nach dem EU-Gipfel vom Freitag ist längst nicht klar, ob nun die Lösung zur langfristigen Rettung des Euro gefunden wurde. Diese Erkenntnis brauchte offenbar ein Wochenende, um bei den Anlegern einzusinken. Obwohl sie am Freitag in Europa positiv reagiert hatten und auch in den USA und Asien übers Wochenende an den Börsen grüne Ampeln leuchteten, starteten die europäischen Börsen negativ in den Montag. Auch an der Schweizer Börse waren die Anleger nervös. Ein Grund dafür war sicher die Erklärung heute Morgen der Ratingagentur Moody's, sie sei nicht überzeugt, dass die Maßnahmen dazu führten, bereits im nächsten Jahr die Zahlungsfähigkeit der Euro-Staaten zu verbessern. Jan-Amrit Poser, Chefökonom der Bank Sarasin, sieht aber auch in den EU-Maßnahmen selbst einen Grund für die Skepsis an den Finanzmärkten.
Es ist so ein bisschen das Problem, dass diese Verbesserungen quasi uns vor der nächsten Krise retten werden und nicht sozusagen vor dieser Krise.
Dass Deutschland beispielsweise nicht mehr Staatsgelder in den aktuellen Euro-Rettungsschirm pumpen wolle, sei kein Zeichen des Vertrauens. Nur wenn der Rettungsschirm stark genug sei, um ein Land wie Griechenland vor dem Bankrott zu retten, könne dies die Angst der Anleger dämpfen. In den EU-Beschlüssen sieht Jan-Amrit Poser aber auch Positives. Vor allem die Stärkung des Internationalen Währungsfonds sei sinnvoll. Die Euro-Staaten wollen dem IWF zusätzliche Milliardenkredite geben. Mit diesem Geld soll dieser Fonds im Notfall mithelfen, auch große Schuldenstaaten wie Italien zu retten. Wenn man nur noch die Schwellenländer dazu bringe, mit ihrem Staatsgeld diesen internationalen Fonds zu stärken, dann könne dies tatsächlich langfristig helfen. Und China hat ja bereits angekündigt, einen 300 Milliarden Dollar Kredit beizusteuern.
Obwohl die Chinesen natürlich am liebsten strategische Industrien aufkaufen würden, anstatt nur wenig werthaltige Staatsschulden. Aber die Chinesen sind natürlich auch sehr daran interessiert, dass die Probleme in Europa nicht überschwappen auf China und werden deswegen da Hilfe geben.
Dennoch, die im Grunde positiven Anzeichen für die längere Zukunft haben die Skepsis heute nicht vertrieben. Kurzfristig wird einiges auch noch von der Erklärung abhängen, die der britische Premier David Cameron heute Nachmittag im Parlament abgeben wird. Hält Großbritannien daran fest, bei all den Beschlüssen der EU vom Freitag nicht mitzumachen, wird dies die Stimmung an den Finanzmärkten vermutlich nicht gerade heben.
Das ist Zürich, kommt bald aus dem Aargau. Der Verleger der Aargauer Zeitung, Peter Wanner, übernimmt Radio 24, das größte Schweizer Privatradio. Er kauft es der Tagesanzeigergruppe ab.
Mit Radio 24 erhalten wir natürlich das führende Lokalradio der Schweiz. Das ist die klare Nummer 1 mit den meisten Hörerinnen und Hörer, über 300.000. Es ist eine ganz starke Marke, ein sehr gutes Team, sehr gute Führung. Und wir versprechen uns da sehr viel von diesem Sender.
Sagt AZ-Verleger Peter Wanner. Klaus Ammann in Zürich, nun wird Radio 24 der Pionier unter den Schweizer Privatradios und das Zürcher Radio schlechthin aargauisch. Was steckt dahinter?
Ja, also der Verkauf ist allgemein erwartet worden. Tamedia hat schon vor Monaten angekündigt, dass es sich eben voll auf gedruckte und Online-Medien konzentrieren und eben seine Radio- und auch Fernsehsender verkaufen wolle. Diesen Rückzug der Tamedia aus dem elektronischen Geschäft will nun Peter Wanner mit seiner Baderner Tagblatt-Holding also ausnützen. Er baut seine Position bei den elektronischen Medien aus. Er hat Tele Zürich und Tele Bern ja bereits gekauft und nun wird er mit dem Kauf eben des größten Schweizer Privatradiosenders auch im Radiogeschäft ein überregionaler Player, wahrscheinlich der wichtigste in der Schweiz. Er fasst in Zürich Fuß und er wird damit auch in der ganzen Schweizer Medienlandschaft zu einem der ganz Grossen, neben Tamedia, Ringier und auch der NZZ-Gruppe.
Und was ändert sich damit bei Radio 24?
Auf dem Sender wird vorerst nicht viel geändert. Peter Wanner hat es ja gesagt, er findet das eine tolle Marke, eine starke Marke. Er übernimmt auch alle 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Radio 24. Auch an der Ausrichtung des Programms werden die Aargauer kaum Veränderungen vornehmen. Schließlich schreibt ja eben Radio 24 nach wie vor schwarze Zahlen. Aber Peter Wanner wird wohl bei den überregionalen und internationalen Themen Synergien nutzen können zwischen seinem jetzt schon bestehenden Radio Argovia und dem neu erworbenen Radio 24. Übrigens besitzt er auch noch die Mehrheit an Radio 32. Diese muss er nun aber abstoßen, weil das Gesetz nur 2 Konzessionen pro Hauptaktionär erlaubt. Was mit Radio 32 geschieht, ist also heute völlig offen.
Das Pendant zu Radio 24 in Bern, Capital FM, wird gleichzeitig in den Kanton Zürich verkauft, an die Zürichsee-Medien. Der Berner Sender wird also zürcherisch. Macht das Sinn?
Ich würde sagen, ja, da passiert eigentlich in dieser Logik dasselbe wie bei Radio 24, nur in einem etwas kleineren Umfang. Die Zürichsee-Medien setzen eben auch vermehrt auf Lokal- und Regionalradio. In der Region Zürich sind sie dann schon, insbesondere außerhalb der Stadt Zürich, sind sie da schon stark mit Radio Zürichsee. Jetzt wollen auch sie überregional aktiv werden. Auch sie sagen, ihr neuer Kauf solle eigenständig bleiben, Capital FM solle in Bern verankert und alle Mitarbeiter sollen weiter beschäftigt werden. Aber die Zürichsee-Medien versprechen sich natürlich auch Synergien durch die neue Größe, Synergien in der überregionalen Berichterstattung, in Technik und natürlich auch in der Werbung. Übrigens müssen eben beide Radioverkäufe, die heute bekannt geworden sind, noch abgesegnet werden vom Bund. Und über die Geldsummen, die da verschoben werden, wurde heute nichts bekannt. Bei Radio 24 wurde immerhin im Vorfeld von Verkaufspreisen zwischen 10 und 30 Millionen Franken gesprochen.
Das waren Informationen von Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann in Zürich. Ferien in Ägypten. Nein, danke, sagen sich immer noch viele Touristen. Sie sind wegen der unsicheren politischen Lage im Land verunsichert, sagen gebuchte Ferien wegen der jüngsten Ausschreitungen vor 3 Wochen wieder ab. Neubuchungen gibt es kaum mehr. Das trifft vor allem die Menschen in Luxor hart, einer Gegend, wo die große Mehrheit vom Tourismus lebt. Matthias Kündig hat sich in Luxor bei Betroffenen umgesehen und umgehört.
Junge Männer bestürmen die wenigen Touristen an der Uferpromenade von Luxor auf Schritt und Tritt. Sie werben für Fahrten in Taxis, Kutschen oder Segelbooten. Im Angebot sind aber auch weiche Drogen.
Hello.
Am Fluss unten treffen wir Adel bei seinem kleinen Motorboot, einem Wassertaxi. Seit über einer Woche wartet Adel vergeblich auf Kundschaft. Meist bleibt er zu Hause bei seinen Eltern. Gegessen wird, was der eigene Acker und die Tiere hergeben. Kartoffeln, Zwiebeln und Eier, der Speiseplan ist schmal. Den meisten Familien fehlt das Geld für Früchte oder Fleisch, sagt Ahmed Amma von einem kleinen lokalen Hilfswerk.
Meat is expensive, fruit is very expensive. They suffer a lot.
Die Preise für Grundnahrungsmittel sind in diesem Jahr um bis ein Viertel gestiegen.
Like 20-25%, which is tough for everybody, even for the middle shift or the society.
Im Dorf Jezirat Bayrat auf der anderen Seite des Nils treffen wir Mahmoud. Er arbeitet im Hotel Fairuz an der Rezeption. In der Hochsaison sind die 50 Betten gewöhnlich belegt, doch derzeit nächtigen gerade mal 10 Gäste in Fairuz. Wegen der jüngsten Unruhen in Kairo haben viele ihre Buchung storniert.
In the hotel now, maybe 10 person, not too much.
Wegen der fehlenden Gäste verdient Mahmoud nur noch 200 ägyptische Pfund im Monat, umgerechnet etwa 30 Franken. Das reicht kaum für Frau, Kind und die betagten Eltern. Deshalb musste Mahmoud vor einem Monat eine Kuh verkaufen.
One month ago, I sell one cow in my home for food, for help my father, for help my mother. It's a difficult life for this.
Viele versuchen, ihre Tiere zu verkaufen, aber auch Mobiltelefone, Kühlschränke und sogar Möbel. Hilfswerkmitarbeiter Ahmed Amma kennt Familien, die mittlerweile auf dem Boden schlafen, weil sie ihre Betten verkaufen mussten.
They sold the sofas and the beds and they sleep on the floor. That was really a poor situation. So we had to buy for them mattresses and beds.
Im heißen Sommer, als die Touristen und damit die Einnahmen ganz ausblieben, haben viele Kredite aufgenommen von Freunden, von der Regierung.
They get loans from friends or from the government, so they have always debts on their shoulders.
Wenn die Touristen nun auch in der Hochsaison ausbleiben, können viele diese Schulden nicht zurückzahlen und sie können auch kein Geld auf die Seite legen für den nächsten Sommer.
The people in Luxor, they used to save some money from the winter time to summer. It means that next summer will be tough. The small families cannot survive longer than few weeks, for example, but not few months. That people they die at the end.
Ahmed Ammar befürchtet, dass bald Menschen sterben werden wegen Hunger und Unterernährung. Und Mahmoud bittet potenzielle Touristen: Habt keine Angst zu kommen. In Luxor ist es ruhig und sicher.
I want to say to tourists, no fear, because in Luxor, no problem.
Backofen heizen, Haare föhnen mit Solarstrom vom eigenen Dach ist Traum vieler Leute, die ein Haus haben. Doch bei vielen bleibt's beim Traum, zu groß scheinen ihnen die Unsicherheiten, zu offen die Fragen. Würden sich Solarzellen auf dem Dach überhaupt lohnen und wie viel Strom ließe sich überhaupt produzieren auf dem eigenen Hausdach? Glücklich, wer im Kanton Basel-Stadt lebt, denn dort bekommt man ab sofort ganz leicht Antworten. Im Internet. Gaudenz Wacke.
Das Prinzip des neuen Basler Online-Solarkatasters ist ganz einfach. Auf der entsprechenden Internetseite geben Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ihre Postadresse ein. Starten wir einen Versuch mit Reto Mohr von den Industriellen Werken Basel, den IWB. Der Vertriebsleiter füttert seinen Computer mit der Adresse des Basler Amts für Umwelt und Energie.
Er hat sofort das Objekt gefunden. Wir klicken es an und Sie sehen im Verhältnis zur Straße, zum Stadtplan effektiv, wo dieses Gebäude genau liegt.
Aus der Vogelperspektive sehen wir auf das Gebäudedach. Der größte Teil der Dachfläche ist dunkelblau eingefärbt. Das bedeutet, gut geeignet für eine Photovoltaikanlage. Dieser Teil steht also beispielsweise nicht im Schatten eines anderen Gebäudes. Das gesuchte Dach ist im Solarkataster mit einer Stecknadel markiert, einem sogenannten PIN.
Wenn Sie diesen PIN anklicken, dann erhalten Sie die Details zum Gebäude und sehen auf einen Blick, dass das Gebäude mit 480 Quadratmeter gut geeignet ist und mit 45 Quadratmeter darüber hinaus immer noch geeignet ist.
Nach einem weiteren Klick spuckt der Solarkataster ein Datenblatt aus, das in diesem Fall gleich auch denkmalschützerische Bedenken ausräumt.
Wichtig ist aber auch die Frage, liegt das Objekt in einer Schutz- oder Schonzone? Und das sehen Sie auch sofort eingeblendet, dass das Objekt nicht in einer Schonzone liegt.
Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Basler Amts für Umwelt und Energie könnte also ohne Bewilligung gebaut werden. Gut 70.000 Kilowattstunden Strom würde das kleine Solarkraftwerk im Jahr produzieren. Auch das verrät uns der Solarkataster. Diese Menge würde den Bedarf von etwa 20 Durchschnittshaushalten decken. Könnte, würde. Der interaktive Basler Solarstadtplan im Internet zeigt vor allem eines. Auf Basler Dächern hat's noch viel Platz für Photovoltaikanlagen. Oder anders gesagt, die 200 Anlagen, die es heute bereits gibt, sind nicht viel mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Dessen ist sich auch Christoph Brutschin bewusst. Der Basler Umweltdirektor setzt sich deshalb mit dem Aufschalten des Online-Solarkatasters klare Ziele.
Wir haben jetzt zuerst mal einen ersten Schritt vor, dass wir in 2 Jahren Strom produzieren für etwa 1500 Haushalte. Das ist ein erster, und mittelfristig streben wir danach an, dass wir 5% des Gesamtverbrauchers in der Stadt über diese Energiequellen decken können.
Heute produzieren die Photovoltaikanlagen auf Basler Dächern gerade einmal 0,2% des verbrauchten Stroms. Basel Stadt hat hier also noch einen weiten Weg vor sich. Der Solarkataster und weitere Förderbeiträge des Kantons sollen nun Hauseigentümerinnen und Eigentümer auf den Geschmack bringen, so dass der Weg von 0,2 zu 5% keine Vision bleibt.
Im Kongo drohen Unruhen, sogar Bürgerkrieg. Letzte Woche hat die Wahlkommission zwar den Präsidenten Joseph Kabila zum Sieger erklärt, doch sein Hauptrivale Etienne Tshisekedi spricht von Fälschung. Er beansprucht das Amt für sich. Jetzt herrscht in der Hauptstadt Angst. Afrika-Korrespondent Patrick Würse.
Die offiziellen Ergebnisse kamen mit 4 Tagen Verspätung, nachdem die einzelnen Resultate aber dann endlich per Helikopter und Flugzeugen aus den entlegensten Teilen des Kongos in Kinshasa eingetroffen waren, war es am Freitag dann endlich soweit. Und bereits eine Stunde nach Bekanntgabe der Wahlresultate wendete sich Oppositionsführer und Präsidentschaftskandidat Etienne Tshisekedi via Radio France Internationale an die Bevölkerung und verkündete Folgendes.
En conséquence, je me considère dès aujourd'hui comme président élu de la République démocratique du Congo et je vous remercie pour la confiance que vous m'avez toujours manifestée et je vous demande de rester calme pour faire face à la suite des événements quand je vous donnerai le mot d'ordre qu'il faudra.
Ich betrachte mich ab heute als neuer Präsident der Demokratischen Republik Kongo und danke der Bevölkerung für das Vertrauen, das es mir immer entgegenbrachte. Ich bitte die Bevölkerung vorderhand ruhig zu bleiben, bis ich weitere Instruktionen erteile. Tshisekedis Aufruf hat einen Haken. Er ist nur der selbsternannte Präsident der Demokratischen Republik Kongo. Eine Stunde zuvor verkündete der Präsident der Nationalen Wahlkommission, Daniel Ngoy Mulundu, wer wie viel der 32 Millionen Wählerstimmen erhalten hat und wer wirklich neuer Präsident im Kongo ist.
Kabila Kabange Joseph, 8.880.994, soit 48,95%. Tshisekedi Wamulumba Etienne, 5.864.775, soit 32,33%.
49% der Stimmen habe Joseph Kabila bekommen, gut 15% mehr als sein Gegenspieler Tshisekedi. Ein Drittel der Stimmen verteilt sich auf 9 weitere Kandidaten. Der alte Präsident sei deshalb der neue Präsident. Kabilas Regierungsbilanz der vergangenen Jahre ist dürftig und er ist bei seinen Mitbürgern nicht besonders beliebt. Wie seine Vorgänger haben auch er und seine Entourage sich hemmungslos an den Bodenschätzen des Kongos bereichert. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt dagegen immer noch in großer Armut. Deshalb musste Kabila ein bisschen vorsorgen. Einige Monate vor den Wahlen wurde die Verfassung geändert. Nun reichte eine einfache Mehrheit der Stimmen und ein einziger Wahlgang, um Präsident zu werden oder eben zu bleiben. Bei den Wahlen kam es laut ausländischen Wahlbeobachtern zu massiven Unregelmäßigkeiten. In einzelnen Wahllokalen wurde Kabila mit 99,9% der Stimmen gewählt. Das bei einer Wahlbeteiligung von 104%. Heftige Reaktionen waren deshalb absehbar, aber nicht unbedingt zwei Präsidenten. Die Situation erinnert entfernt an die Ereignisse vor rund einem Jahr in der Elfenbeinküste. Bis jetzt hat Tshisekedi seine Anhänger zwar noch zur Ruhe aufgerufen, doch die Leute im Kongo haben Angst. Zu Recht. Rund 25 Menschen sind während diesen Wahlen bereits ums Leben gekommen. 3000 sind bereits aus dem Land geflüchtet. Vor wenigen Wochen hat Tshisekedi seine Anhänger noch dazu aufgerufen, die Gefängnisse zu stürmen, um inhaftierte Gesinnungsgenossen zu befreien. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass Tshisekedi seine Anhänger bald auf die Straße ruft und es dort zu kämpfen mit Kabilas Polizisten, Garden und Soldaten kommt.
Patrick Hülse, wie sollen wir in der Schweiz künftig mit Gentech-Kulturen umgehen? Die Frage liefert heute den Stoff fürs Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Thomas Fuchs.
Die Ethikkommission des Bundes rät zur Vorsicht im Umgang mit Gentech-Pflanzen. Die Risiken seien weiterhin unklar. In 2 Jahren läuft der Aufschub für den kommerziellen Anbau von Gentech-Pflanzen ab. 2 große Schweizer Privatradios haben neue Besitzer. Das Zürcher Radio 24 gehört neu der Badener Tagblatt Holding, das Berner Capital FM der Zürichsee Medien AG. Beide Radios wurden bisher vom Zürcher Tamedia-Konzern kontrolliert. In Italien ist ein 3-stündiger Streik im Gang gegen das geplante 24 Milliarden Sparpaket der Regierung Monti. Die Gewerkschaften protestieren vor allem gegen ein höheres Renteneintrittsalter und die Wiedereinführung einer Immobiliensteuer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.